Ja, vielleicht noch eine Bekanntmachung auch wenn man jetzt keine Gelegenheit mehr hat hinzugehen, aber man kann es nachvollziehen und nachhören oder nachsehen. In Baden-Württemberg findet ja jedes Jahr eigentlich immer so ein BW-Kongress statt. Und dieses Jahr konnte das nicht stattfinden. Und dann haben sich aber Line Ministries ein Herz gefasst und haben gesagt, wir springen in die Lücke, wenn schon die Halle da ist und gemietet und reserviert ist, dann nehmen wir das in die Hand. Sprecher waren auch schon angesprochen gewesen. Und da findet jetzt dieses Josua Camp Meeting in Esslingen nächstes Wochenende statt, ab Mittwochabend. Thema ist dritte Engelsbotschaft, also hochaktuell, wo man ja so nicht mehr unbedingt hört. Und von daher freue ich mich, dass wir dort sein dürfen. Wir werden auch mit dem Standort vertreten sein. Und ich bin gespannt, wie wir dann erbaut wieder zurückkommen können. Ja, das, was ich heute für euch habe, ist eigentlich die Fortsetzung vom letzten Mal. Wir haben ja letztes Mal den vierten Vers aus dem Jakobus 4 betrachtet. Und heute wollen wir die Verse 7 bis 11 ein bisschen näher anschauen, weil ich denke, wenn wir den Vers 4 einfach so alleine stehen lassen, dann kann das vielleicht ein bisschen zu Boden drücken oder meinen, was da, wir sind so schlecht und können nicht. Aber die Verse 7 bis 11 sind eigentlich diese große Ermutigung, die Gott uns gibt, dass wir mit ihm zusammen siegreich sein können. Wir lesen am Anfang einfach mal so die Verse 7 bis 11, wie sie dastehen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Ich möchte nur kurz daran erinnern, wie ich auch das bei der letzten Predigt gesagt habe. Dieses Thema sollten wir eigentlich sehen im Zusammenhang mit dem großen Kampf, in dem wir Tag für Tag stehen. Und zweitens, wir müssen uns noch der wichtigen Tatsache bewusst sein, denkt daran, dass alle Forderungen Gottes, die er uns stellt oder die er an uns hat, dass es auch gleichzeitig Befähigungen sind. Er schenkt uns die nötige Kraft dazu. Und wir haben hier die Bestätigung aus der Feder der Inspiration, dass der Sünde widerstanden und sie überwunden werden kann durch den Heiligen Geist, der als die dritte Person der Gottheit nicht in beschränkter Macht, sondern in der Fülle göttlicher Kraft zur Verfügung steht. Wir können das nachlesen im Leben Jesu auf Seite 670. Jakobus warnt also nicht nur, dass wir uns der Welt gleichstellen, sondern er ruft uns auch zur Umkehr, zur Buße, zur Demütigung vor Gott auf. Und Gott stellt uns hier einfach den Weg klar, wie wir es schaffen können, von der Welt getrennt zu sein. Und Jakobus beginnt hier in diesem zweiten Abschnitt, da im vierten Kapitel, mit einer Auflistung von 10 sogenannten Imperativen. Ein Imperativ, oder dieses Wort Imperativ, hat ja so ein bisschen einen Negativ-Touch. Wir haben früher Befehlsform gesagt, das war dann noch ein bisschen deutlicher. Das war so zwanghaft, ne? Aber wenn wir Gottes Liebe kennen und wissen, dass er eigentlich alles getan hat, um uns zu retten und auch uns vor den Einflüssen Satans zu schützen, dann kann man hier eher von einem ernsthaften Bitten sprechen, einem Anflehen Gottes an uns, seine Worte doch ernst zu nehmen, um nicht verloren zu gehen, sondern das ewige Leben zu haben. Beginnen wir mit dem Vers 7. Dort steht: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Beginnen wir mit dem Anfang, unterwerft euch Gott. Er nimmt hier nochmal ganz indirekt Bezug auf den Vers 4, indem er die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott nennt und dieses Verhältnis mit Ehebruch bezeichnet. Und bevor Gott seine Gnade schenken kann, muss der demütige Mensch bereit sein, seinen Willen Gottes Plan zu unterwerfen. Und unterwerfen beinhaltet volles Vertrauen darauf, dass Gottes Vorkehrungen zu unserem Besten dienen. Also es ist nicht so, dass wir uns Menschen unterwerfen, wo wir dann nicht wissen, was kommt dann? Kriegen wir einen auf den Deckel oder werden wir unterdrückt oder versklavt? Nein, Gott, wenn wir uns Gott unterwerfen und ihm und unseren Willen seinem Willen unterstellen, dann wird er uns letztlich unseren Willen lassen, weil wir unseren Willen seinem Willen unterstellt haben. Ja, also wir haben volles Vertrauen darauf, dass Gottes Vorkehrungen wirklich zu unserem Besten dienen. Und Gott möchte uns ja hier auch führen und leiten und uns dazu bewegen, dass wir uns ihm als Vater unterordnen, so wie wir uns eigentlich als Kinder auch unseren leiblichen Vätern untergeordnet haben. Und hier geht es dann einfach ganz klar um das ewige Leben. Aufgrund der Gefahr von Stolz und Eigenliebe müssen sich die Christen unter Gottes Plan stellen. Und er verspricht, dass wir keiner Versuchung ausgesetzt werden, die unsere Kräfte übersteigt. Das ist eigentlich schon mal wunderbar. Wir müssen uns eigentlich vor nichts fürchten, weil Gott weiß, welche Versuchung oder welchem Einfluss, welchem Erleben können wir wirklich widerstehen. Und nur das lässt er dann auch wirklich zu. Und wir lesen diese Verheißung ja auch im 1. Korinther 10, Vers 13. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also das ist schon mal eine wunderbare Verheißung im Zusammenhang damit, dass wir eigentlich uns von der Welt abwenden wollen und uns ja eigentlich nur auf Gott verlassen können. Und Unterordnung oder den eigenen Willen abgeben, ist eigentlich eine Sache, das ist eigentlich so ein ständiger Kampf mit unserem Stolz, mit unserem eigenen Ich. Und in Philipper 2, Vers 3 und 4 lesen wir, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Heute, wenn man so in die Gesellschaft schaut, sieht es eigentlich genau andersrum aus. Wie kann ich das meiste kriegen? Wie kann ich am meisten profitieren von irgendwelchen Dingen? Wie muss ich welche Schritte tun, um den meisten Gewinn abzusahnen, um am wenigsten selbst dafür tun zu müssen? Und Gott hat ihr eigentlich einen ganz anderen Weg vorgeschlagen, weil er uns dann eigentlich das alles gibt, was wir benötigen. Gott hat, wie gesagt, was viel Besseres mit uns vor. Zitat, Zeugnisse Band 4. Unterwerft euch Gott und hört auf damit, Strenge und Fehlerfinden zu offenbaren. Gebt euren eigenen Sinn auf und setzt an seine Stelle die Gesinnung des teuren Heilandes. Blickt empor und ergreift seine Hand, damit die Berührung euch entflamme und mit den lieblichen Eigenschaften seines unvergleichlichen Wesens erfülle. Öffnet eure Herzen seiner Liebe. Lasst euch durch seine Kraft verändern. Nicht wir verändern uns, seine Kraft verändert uns. Lasst seine Gnade euch zur Stärke dienen. Dann werdet ihr einen Einfluss zum Guten ausüben können. Eure sittliche Kraft wird der feurigsten Prüfung standhalten. Eure Rechtschaffenheit wird geläutert und geheiligt sein. Alsdann wird euer Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Wieder einfach eine wunderbare Zusage Gottes an uns. In diesem Vers 7 geht es dann weiter, widersteht dem Teufel. Dieses griechische Wort, was hier verwendet wird, bedeutet so viel wie Stellung gegen etwas einnehmen oder gegen jemanden einnehmen. Und hier ist die Persönlichkeit des Teufels deutlich mit eingeschlossen. In Epheser 4, 27 drückt Paulus das so aus, gebt nicht Raum dem Teufel. Ich denke, das geht dann in den Gedanken schon los, wenn wir in unseren Gedanken bewegen, die mit Teuflischem zu tun haben, mit Antigöttlichem zu tun haben, da geht es dann schon los, um uns zu verändern. Es ist auch Paulus, der die Vorbereitung eines Christen beschreibt, wie er erfolgreich Widerstand gegen die Tücken des Teufels leisten kann. Und das lesen wir ja in Epheser 6 ab Vers 11, wo es darum geht, die Waffenrüstung anzuziehen. Und er stellt uns die dort vor. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Paulus nicht sagt, es reicht, wenn du einen Stiefel anhast. Oder es reicht, wenn du das Schwert hast und um dich hauen kannst. Es geht hier ganz deutlich darum, dass er immer von der gesamten Waffenrüstung spricht. Und die ist nötig, wenn wir uns dem im eben gelesenen Vers genannten Widersacher bewusst sind. Der Petrus kannte diesen Widersacher ja auch. Und wir lesen davon im 1. Petrus 5, ab Vers 8, wo er uns warnt: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, nicht auf eigenen Füßen, sondern fest im Glauben. Also Petrus macht hier ganz klar, dass wir alleine gegen Satan nichts anfangen können, sondern dass wir nur im Glauben an Christus hier ihn überwinden können. Und er drückt hier auch ganz deutlich aus, was für ein gefährlicher Gegner er eigentlich ist, weil er ihn hier als brüllende Löwen bezeichnet. Und ein brüllender Löwe, also ich möchte dem nicht unbedingt zwischen die Fänge kommen. Das ist generell so bei solchen wilden Tieren. Ich habe neulich ein Video kursiert, da sind Touristen Bären in die Quere gelaufen. Das Problem war nur, dass sie Bären Junge gehabt haben, also die konnten sich wirklich warm laufen. Und das ist wirklich der Punkt. Alleine sind wir aufgeschmissen, aber mit Gottes Hilfe können wir hier widerstehen. Nicht erst dann, wenn wir in der Versuchung drinstehen, sondern im Prinzip schon davor. Ja, es ist so schön, dass wir das inspirierte Wort haben, weil wir dies als unseren Lotsen und als unseren Trost in unserer letzten Zeit einfach, weil es uns gut tut und uns stärkt. Und sie hat hier geschrieben im Wirken der Apostel, Seite 498: Gott hat ausreichend Vorsorge getroffen, dass der Kampf gegen das Böse in der Welt erfolgreich geführt werden kann. Ist doch herrlich. Es ist genügend Vorsorge getroffen. Die Bibel ist die Rüstkammer, die uns die Waffenrüstung Gottes für den Kampf liefert. Unsere Lenden müssen mit der Wahrheit umgürtet sein. Gerechtigkeit muss unser Brustharnisch sein. Den Schild des Glaubens müssen wir in den Händen, den Helm des Heils auf unserem Haupt haben. Und mit dem Schwert des Geistes in der Hand, welches ist das Wort Gottes, können wir uns den Weg durch alle Hindernisse und Wirrsale der Sünde bahnen. Es ist wunderschön, dass wir hier so einen Trost haben. Und der Sieg Jesu Christi über Satan in der Wüste wurde durch die Unterwerfung und den Glauben an Gott gewonnen. Und hier schreibt sie auch weiter im Leben Jesu: In den kurzen Zurückweisungen des Herrn erhielt er, also Satan, jedoch Beweise, die er nicht wegleugnen konnte. Also er kam ja auch mit der Schrift, aber selektiv. Aber die Antwort, die Jesus gegeben hatte, konnte er nicht wegleugnen. Die Gottheit brach aus seinem leidenden Menschensohn hervor. Satan vermochte dem Befehl nicht zu widerstehen, obwohl er sich gedemütigt fühlte und sich im Zorn dagegen aufbäumte, war er gezwungen, sich aus der Gegenwart des Weltheilandes zurückzuziehen. Christi Sieg war ebenso vollständig, wie einst die Niederlage Adams vollständig war. So können auch wir, schreibt sie weiter, der Versuchung widerstehen und Satan zwingen, von uns zu weichen. Jesus behielt den Sieg durch seinen Gehorsam und Glauben Gott gegenüber. Wir können uns nicht selbst vor der Macht des Versuchers retten. Er hat die Menschheit besiegt. Und wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu bestehen, werden wir eine Beute seiner Anschläge. Aber der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird verlassen. Wird beschirmt. Sprüche 18, Vers 10. Dort könnt ihr es nachlesen. Es gibt da noch eine tolle, Leben Jesu, Seite 114, noch eine tolle Verheißung. Satan zittert und flieht vor der schwächsten Seele, die ihre Zuflucht in jenem mächtigen Namen Jesus findet. Eins nach dem anderen. Satan wird fliehen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Die Verheißung soll Zuflucht für uns sein. Und es gibt noch eine Verheißung, großer Kampf, Seite 562. Und die ist so klar und deutlich. Gott würde eher alle Engel des Himmels senden, sein Volk zu beschützen, als einen, der ihm vertraut, preiszugeben, damit Satan ihn überwinde. Ist das nicht herrlich? Großer Kampf, Seite 562. Gehen wir zu Vers 8. Dort steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ja, um in Kontakt zu kommen mit Jesus, müssen wir uns ihm nahen. Das heißt, wir unterwerfen uns ihm zuerst und geben uns ihm hin, und dann nahen wir uns und öffnen uns für das, was er uns sagen möchte. Diese Aufforderung ist eigentlich das Geheimnis des erfolgreichen Widerstands gegen Satan. Obwohl Gott nicht ferne von einem jeden Einzelnen von uns ist, das lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 27, erwartet Gott jedoch, dass wir ihn suchen. Man kann lesen in 2. Korinther 15, Vers 2, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Oder Psalm 145, Vers 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Oder Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Wir werden also nahe zu Gott gezogen durch den Glauben und durch wahre Buße. Und in Malachi 3, Vers 7, das drückt da so deutlich, das Ganze so deutlich aus, so bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn seinen Sohn sah, als er noch ferne war, so lesen wir in Lukas 15, Vers 20, sehnt sich und wartet unser himmlischer Vater auf uns, dass wir uns ihm zuwenden. Wir erfahren an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott immer aufrichtige Männer und Frauen hatte, die mit ihm einen Bund geschlossen hatten. Und sie haben ihre charakterliche Unbescholtenheit bewahrt und sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Sie wurden von Jesus als dem Licht der Welt geleitet, um die Absichten unseres aller Feindes zu durchkreuzen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob wir denn auch bereit sind, uns Jesus zu nahen, seine Kraft in Anspruch zu nehmen und so dem Teufel zu widerstehen. Im Buch Wirken des Heiligen Geistes lesen wir auf der Seite 294. Engel, die für euch das tun möchten, was ihr nicht selbst tun könnt, warten auf eure Zusammenarbeit. Sie warten darauf, dass ihr auf das Ziehen Christi eingeht. Naht euch zu Gott und zueinander. Bringe deinen Willen mit Gottes Willen in Übereinstimmung durch deinen innigen Wunsch, dein stilles Gebet und durch Widerstand gegen die satanischen Mächte. Also hier werden drei Punkte genannt, die wirklich für unser Glaubensleben auch wichtig sind. Wir müssen einen innigen Wunsch haben, bei Gott zu sein. Wir müssen ernstes, stilles Gebet pflegen und den satanischen Mächten Widerstand leisten. Wenn du das Verlangen hast, dem Teufel zu widerstehen und aufrichtig betest, rette mich aus der Versuchung, jetzt kommt auch eine ganz wichtige Aussage, dann wirst du genügend Stärke für deinen Tag bekommen. Wenn es unser Wunsch ist, wird Gott uns die Kraft dazu geben. Dann fordert er uns auf, uns zu reinigen. Die Reinigung, die geht ja schon zurück ins Alte Testament. Wir kennen das ja vom Priesterdienst. Da war ein großes Waschbecken da noch schon bei der Stiftshütte in der Wüste. Die Reinigung der Hände war ein Symbol für die Beseitigung von Schuld. Und dort, wie gesagt, beim Aaron ist es beschrieben, wie er und seine Söhne sich die Hände und auch die Füße waschen sollen, bevor sie ins Heiligtum gehen. Ähnliche Hinweise finden wir dann etwas später im 5. Mose. Dort sollten sich die Ältesten die Hände waschen. Dann im Psalm geht es auch um unschuldig gewaschene Hände. Und in Matthäus 27 kennen wir diesen Begriff, meine Hände in Unschuld waschen beim Pilatus. Da kommt dieser Gedanke immer wieder vor. Und Paulus nennt in seinem Brief an Timotheus heilige Hände als eine Bedingung für eine Gebetserhörung. Johannes schreibt auch in seinem ersten Brief, dass jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, dass der sich reinigt, gleich wie auch er rein ist. Hüten wir uns davor, die Bekehrung mit fadenscheinigen Begründungen auf die lange Bank zu schieben. Unzählige haben diesen Fehler begangen und dadurch ihr Heil verscherzt. Trennt euch von euren Sünden, indem ihr sie zu Jesus bringt. Er nimmt sie euch ab und reinigt eure Herzen von aller Schuld. Wir wissen ja, dass die lange Bank des Teufels liebstes Spielzeug ist. Und ich muss es selber aus Erfahrung sagen, in meiner Verwandtschaft, da gab es ein junges Mädchen, oder gibt noch ein junges Mädchen, jetzt ist sie schon älter, aber damals war sie ein junges Mädchen, die hat dann auch gesagt, nächstes Jahr lasse ich mich taufen. Die hat schon Bibelstunden die ganze Zeit genommen. Und dann hat sie gesagt, na, Moment nicht, nächstes Jahr lässt sie sich taufen. Auf das nächste Jahr warten wir heute noch. Also sie ist komplett abgedriftet und von daher, von anderen weiß ich zum Beispiel, die gesagt haben, die auch teilweise relativ früh getauft worden sind, die Entscheidung für Christus getroffen haben, die dann hinterher gesagt haben, es war gut, dass ich hier diese Entscheidung offen bekundet habe und bezeugt habe. Es hat mich vor vielem bewahrt. Und ich denke, wir sollten hier wirklich solche Wünsche ernst nehmen und gleich anpacken, wenn wir gedrängt werden dazu. Was wir mitnehmen können auf jeden Fall ist, dass das, was wir nicht tun können, dass es Jesus für uns tut und erwartet eigentlich nur darauf, dass er es auch tun kann. Und dann kommt die Aufforderung, heiligt euch. Wir als Sünder können uns nicht selbst heiligen. Wir können uns zwar waschen, da können wir wieder Seife nehmen. Wenn einer unbedingt Lust hat, kann er auch ein bisschen Scheuerpulver nehmen. Aber das ist nur eine äußere Sache, die eigentlich innerlich nichts bringt. Wir sind unter der Sünde verkauft und wir sind auf einen Erlöser angewiesen. Und nur mit göttlicher Hilfe können wir gereinigt werden und beten und nicht auf zwei Seiten hinken. Im Ruf an die Jugend ist ein herrliches Buch, gerade für junge Leute, schreibt Ellen White, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Wir bitten euch in aller Dringlichkeit, um Jesu Willen treu zu sein. Nutzt eure Zeit. Heiligt euch jeden Tag zum Dienst Gottes. Ihr werdet es selbst feststellen, dass es unnötig ist, viele Feiertage zum Müßiggang zu haben oder viel Geld für persönliche Genüsse auszugeben. Der Himmel wartet auf diejenigen, die sich zu Vervollkommnen suchen und die ihrem Heiland ähnlich werden wollen. Wenn der menschliche Mitarbeiter sich Christus unterwirft, wird der Heilige Geist für ihn ein großes Werk tun. Nicht die Person selbst, der Heilige Geist wird es durch ihn tun. Und hier sehen wir, dass dieser Vorgang der Heiligung keine Einmalaktion ist. Es ist ein ständiger, fortlaufender Prozess, der von unserer aktiven Teilnahme abhängt. Der Vorteil dieses Prozesses ist, dass wir eine unablässige Kraftquelle haben, eine unerschöpfliche Kraftquelle. Und wenn wir uns in unserem Lebensumfeld umsehen, erkennen wir doch ganz deutlich, dass es heute doch gar nicht mehr darum geht, Gerechtigkeit zu leben oder einen reinen Charakter zu haben oder ein barmherziges Wesen an den Tag zu legen. Wo wir hinschauen, finden wir Schmutz, finden wir Verdorbenheit, Entstellung und Sünde. Und da ist es für uns echt eine Herausforderung, einen Gegenpol zu bilden. Was für ein Gegensatz zu dem Werk, das in uns vollbracht werden muss, gerade bevor uns die Unsterblichkeit geschenkt wird. Gottes Auserwählte müssen mitten in der Verderbnis, die sie während dieser letzten Tage umgibt, standhalten und davon unversehrt bleiben. Ihr Körper muss geheiligt, ihr Geist gereinigt werden. Wenn diese Aufgabe erfüllt werden soll, dann muss sie sofort in Angriff genommen werden. Und zwar ernst und mit Überlegung. Der Geist Gottes sollte alles kontrollieren und beherrschen und jeden Tag beeinflussen. Und es ist wirklich dann wichtig, dass wir schon früh am Morgen den Tag in Gottes Hand legen und ihn um seine Führung bitten. Heiligt euch und alles, was ihr habt, dem Dienst dessen, der euch geliebt und sich selbst für euch gegeben hat. Wenn Jesus zieht und seine Mitarbeiter mit ihm ziehen, dann muss das Herz in der Tat hart sein, das nicht beeindruckt und der Macht der göttlichen Liebe unterworfen wird. Schauen wir jetzt zum Vers 9. Dort steht: Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ja, das Elend fühlen. Wir sollten hier uns ernsthaft Gedanken über das wirkliche Elend unseres Zustandes machen. Ganz unvoreingenommen und offen für Verbesserungen. Wir sind ja heute oft so geprägt, dass wir mit vielen Leuten gut auskommen, aber wenn dann irgendwo an unserer Schale gekratzt wird, dann stellen wir gleich die Stacheln auf. Ich denke, wenn Gott das tut, dann sollten wir ihm dankbar sein, dass er es uns zeigt, weil wir es vielleicht selber nicht wahrhaben wollen, aber es hängt letztendlich viel davon ab. Und wenn wir es wirklich ernst meinen, werden wir drauf kommen, dass der Hinweis in Offenbarung 3, Vers 17 richtig ist, wo wir lesen, dass wir uns gar nichts einbilden brauchen und wir elend, jämmerlich, arm, blind und los sind. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich über unseren Zustand zutiefst betroffen sein. Aber was mag hier unser Problem dann sein, mit dem wir zu kämpfen haben? Bevorzugen wir vielleicht bestimmte Personen, vernachlässigen wir christliche Werke oder läuft unser Mund manchmal schneller, wie unser Hirn denken kann? Oder gibt es Neid und Streit untereinander, hemmungslose Lust für verbotene Dinge? Wir wissen das ja, nur für uns. Aber gleichzeitig stellen wir schon hin und sagen, wir sind schon so lange in der Wahrheit. Der Bibelkommentar äußert sich so über diesen Vers. Was lügt der Wahrheit ins Gesicht? Die Behauptung, man glaube der Wahrheit, während der Geist, die Worte und das Betragen nicht Christus, sondern Satan darstellen. Böses zu argwöhnen und ungeduldig und unversöhnlich zu sein, bedeutet, der Wahrheit ins Gesicht zu lügen. Eigentlich lesen wir das ja schon einige Verse vorher, in den ersten Versen vom Kapitel 4. Dort bringt Jakobus dieses Hinken auf zwei Seiten auf den Punkt, in dem er sagt: Woher kommt denn der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Kommen hier nicht Gedanken zum Vorschein, die auch in uns innerlich manchmal bewegen, so in den geheimsten Ecken in unserem Herzen, die uns zermürben, uns manchmal die Freude nehmen und wir so praktisch den Geist Christi nicht widerstrahlen können? Jakobus bringt den gleichen Gedanken noch einmal in Kapitel 5, wo er besonders die tadelt, die sich auf ihren Besitz etwas einbilden und sich an diesen klammern. Aber das ist es doch, was Jakobus meint, unser Elend fühlen. Aber wie gehen wir mit dem Elend um, wenn wir es realisieren, wie es um uns steht? Was für Möglichkeiten haben wir? Kommen wir zu dem Trauern und Heulen. Schon Jesus erwähnt dieses Trauern in Matthäus 5, Vers 4. Die Luther-Übersetzung spricht hier vom Leidtragen. In diesem Vers wird uns doch eine wunderbare Hoffnung gegeben. Wenn uns unsere Verfehlungen im tiefsten Herzen leid tun, dann ist uns göttlicher Trost sicher. Was heißt das für uns? Im Buch Das bessere Leben lesen wir auf Seite 12 und 13. Mit dem Leidtragen ist hier die aufrichtige Bekümmernis des Herzens über die Sünde gemeint. Jesus sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wer auf den am Kreuz erhöhten Heiland blickt, wird die Sündhaftigkeit der Menschen erkennen. Es wird ihm zur Gewissheit, dass der Herr der Herrlichkeit durch die Sünde gegeißelt und gekreuzigt wird. Er sieht ein, dass er in seinem Leben, obwohl er mit unaussprechlicher Zärtlichkeit geliebt wurde, beständig Undankbarkeit und Ungehorsam an den Tag legte. Er hat seinen besten Freund verworfen, des Himmels kostbare Gabe verschmäht. Er hat den Sohn Gottes aufs Neue gekreuzigt, sein wundes Herz abermals verletzt. Er ist durch den dunklen Abgrund der Sünde von seinem Gott getrennt und steht mit zerknirschtem Herzen traurig allein. Solche Leidtragenden sollen getröstet werden. Gott offenbart uns unsere Schuld, damit wir zu Christus fliehen, durch ihn von den Fesseln der Sünde befreit werden und uns der Freiheit eines Gotteskindes freuen können. Bei aufrichtiger Buße können wir zum Fuß des Kreuzes kommen und all unsere Lasten dort abwerfen. Ist denn nicht schön? Aber vielleicht geht uns dieser Text, der so allgemein geschrieben ist, ein bisschen näher, wenn wir ihn nochmal in der Ich-Form lesen. Mit dem Leidtragen ist hier die aufrichtige Bekümmernis des Herzens über die Sünde gemeint. Jesus sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wer auf den am Kreuz erhöhten Heiland blickt, wird die Sündhaftigkeit meines Wesens erkennen. Es wird mir zur Gewissheit, dass der Herr der Herrlichkeit durch die Sünde gegeißelt und gekreuzigt wird. Ich sehe ein, dass ich in meinem Leben, obwohl ich mit unaussprechlicher Zärtlichkeit geliebt wurde, beständig Undankbarkeit und Ungehorsam an den Tag legte. Ich habe meinen besten Freund verworfen, des Himmels kostbare Gabe verschmäht. Ich habe den Sohn Gottes aufs Neue gekreuzigt, sein wundes Herz abermals verletzt. Ich bin durch den dunklen Abgrund der Sünde von meinem Gott getrennt und stehe mit zerknirschtem Herzen traurig allein. Gott offenbart mir meine Schuld, damit ich zu Christus fliehen, durch ihn von den Fesseln der Sünde befreit werden und mich der Freiheit eines Gotteskindes freuen kann. Bei aufrichtiger Buße kann ich zum Fuß des Kreuzes kommen und all meine Lasten dort abwerfen. Es hat mich so getröstet, wie ich das da so niedergeschrieben habe, dass wir wirklich, wenn wir mit Gott ernst machen, wenn wir Leid tragen über meine Sünde, die ich tagtäglich immer wieder reinrutsche, wenn ich die vor Gott bringen kann und er mich reinigt. Es besteht Hoffnung. Paulus schreibt im 2. Korinther 7, Vers 10, dass die gottgewollte Betrübnis eine Buße nicht zur Verderbnis, sondern zum Heil bewirkt, die man nicht bereuen muss. Heulen ist auch das Gegenteil von Lachen. Das Lachen, von dem hier die Rede ist, meint die Lüste oder die Freuden, von denen im Vers 1 die Rede ist. Diese Heiterkeit ist nicht nur einfach so ein Lustigsein, sondern die wird zu einem Narkotikum, das falsche Zufriedenheit und Sicherheit fördert, während man sich am Rande der Zerstörung befindet. Allerdings sagt Jakobus dadurch nicht, dass christliches Leben durch düstere Traurigkeit gekennzeichnet ist. Die Trauer, die hier gemeint ist, ist die unvermeidliche Folge einer leichtsinnigen Torheit. Jesaja 22, Vers 12 und 13 bringt hier den Gedanken auf den Punkt. Zu der Zeit rief Gott, der Herr Zebaoth, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten, Schafe schlachten, Fleisch essen, Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, wir sterben ja doch morgen. Das ist eigentlich das, was wir heute in der Welt erleben. Genieße dein Leben. Hau drauf. Joel bringt in Kapitel 2, in den Versen 12 bis 17, auch einen hoffnungsvollen Aufruf. indem die werbende Liebe Gottes so sichtbar wird. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht die Kleider. Ist ja nur äußerlich. Wie oft haben die Pharisäer, wenn wir uns daran erinnern, ihre Kleider zerrissen für einen Quatsch. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speiseopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in das Horn in Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge. Also es geht hier um alle, nicht nur um eine auserwählte Gesellschaft. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist denn nun ihr Gott? Wenn wir dann einige Verse weitergehen, lesen wir in Joel 3, 1 und 2, und nach diesem bereuen und ernst machen, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Wir denken immer, es muss doch kommen. Warten wir mal drauf. Aber liegt es nicht an uns, wenn es nicht kommt? Im Bibelkommentar lesen wir dazu, wenn diese Weissagung Joels teilweise zur Zeit der Apostel erfüllt wurde, dann leben wir in einer Zeit, wo sie sich noch deutlicher unter dem Volk Gottes offenbaren wird. Er wird in solchem Maß seinen Geist über seine Kinder ausgießen, dass sie ein Licht in der moralischen Finsternis werden. Großes Licht wird in allen Teilen der Welt verbreitet werden. Ach, dass doch unser Glaube wachsen möge, damit der Herr gewaltig durch sein Volk wirken kann. Was möchte Gott noch alles durch uns bewirken? Nicht, dass wir das machen. Nein. Er möchte dies mit seiner Kraft durch uns tun. Nochmal zurück zum Heulen. Solange dieses Trauern und Heulen noch passiert, wissen wir, dass der Geist Gottes an unseren Herzen wirkt und alles dran setzt, uns für ihn ganz zu gewinnen. Es liegt nur noch daran, ob wir ja dazu sagen. Wenn wir aber heulen wie die Schar, von der hier die Rede ist, im Leben und Wirken, Seite 132, wird es zu spät sein. Dort steht, dann wurde mir eine Schar gezeigt, die in ihrer Seelenpein heulte. Sie hatte auch Seelenpein. In großen Buchstaben stand auf ihren Gewändern geschrieben, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Ich fragte, wer diese Schar sei. Der Engel sagte, das sind diejenigen, die einst den Sabbat gehalten und ihn dann wieder aufgegeben haben. Ich sah, dass sie von den tiefen Wassern getrunken und den Rest mit ihren Füßen beschmutzt, den Sabbat unter die Füße getreten hatten. Und das war der Grund, warum sie in der Waage gewogen und so leicht gefunden wurden. In diesem Abschnitt wird sehr deutlich, welchen Wert Gott auch auf die Heiligung des Sabbats legt. Hier steht nichts von Leuten, die andere umgebracht haben oder die gestohlen haben oder die Ehe gebrochen haben. Das eine schließt das andere nicht aus, aber hier geht es auch um den Sabbat. Und wie ich das gelesen habe, kam mir so der Gedanke, durch was gebe ich den Sabbat in meinem Leben auf? Inwieweit tue ich am Sabbat Dinge, die ich will, und erledige meine Geschäfte? Wir kennen ja den Text in Jesaja 58, 13 und 14. Durch welche Äußerungen und Handlungen stoße ich Gott an dem Tag ab, den er sich für eine besondere Gemeinschaft mit mir abgesondert hat? Durch was kreuzige ich Jesus erneut? Aber das wäre ein Thema auch für eine andere Predigt. Jakobus 4, Vers 10 steht dann: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch hören. Wenn wir als Christen Jesu Charakter widerspiegeln wollen, ist es notwendig zu fragen, welchen Charakter Jesus hatte. In Matthäus 11, 29 sagt Jesus von sich selbst: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die Folge wird sein, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. In Matthäus 23, Vers 12 weist uns Jesus selbst auch darauf hin, dass wer sich selbst erhöht, dass der erniedrigt wird. Jakobus fasst so diese verschiedenen Mahnungen über eine ungeteilte Hingabe dem Willen Gottes gegenüber zusammen und für einen aufrichtigen Menschen erzeugt es aus der Sicht Gottes ein echtes Bild des persönlichen Elends, einen demütigen Geist vor Gott, der immer bereit ist zu vergeben. Denn Gott selbst spricht in Jesaja 57: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Mit welchem Ziel? Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gott möchte nicht, dass wir depressiv rumlaufen. Er möchte nicht, dass uns die Sünde erdrückt. Er möchte, dass wir davon frei werden, von dieser Last. Die Reumütigkeit wird dadurch echt, weil ein demütiger Mensch keine falsche Bescheidenheit zeigt, nur um von den Leuten gesehen zu werden. Weder die äußeren Taten noch die inneren Motive sind vor dem Herrn verborgen. Gott sagte damals durch Hanani, dem Seher, zum König Asa: Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und das war nicht nur im Alten Testament so. Es geht im Neuen Testament weiter. Hebräer 4, Vers 13 sagt uns, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Die Demütigen werden in diesem Leben von Gott bis zu einem gewissen Grad erhöht werden, vollständig aber erst in dem Leben, das auf uns zukommt. Er ist es, der den Geist der Gedemütigten wieder beleben wird, wie wir vorhin gelesen haben. Wer bereit ist, von Gott gelehrt zu werden und seiner Führung zu vertrauen, braucht nicht in Angst zu leben. Wir lesen ja immer wieder so Artikel, wo es immer über angstfrei Glauben geht. Na? Das ist ein ganz anderes. Gott selbst sagt, wir können überwinden mit seiner Kraft. Wir können seinen Weg mitgehen. Er erfüllt es durch uns. Wir brauchen nicht in Angst zu leben. Er wird uns nie verlassen. In Sprüche 15,33 lesen wir Gottes Bildungsplan. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Ellen White schreibt auch in Verbindung dieses Textes über die persönliche Vorbereitung auf Lagerversammlungen: In der Vorbereitung auf die Versammlung sollte jeder Einzelne sein eigenes Herz genau und kritisch vor Gott prüfen. Wenn unfreundliche Gefühle, Uneinigkeit oder Streit in der Familie geherrscht haben, gehört es zur Vorbereitung als erstes, einander die Fehler zu bekennen und mit und füreinander zu beten. Demütigt euch vor Gott, bemüht euch ernstlich, den Seelentempel von allem Schutt zu reinigen, allem Neid, aller Eifersucht, allem Argwohn und aller Kritik. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich kenne das immer so vom Abendmahl, ne, dass man so auf sich zu, verzeih mir, ich wollte nicht böse tun und so. Ne? Aber hier spricht sie von Lagerversammlungen. Sollte es dann nicht auch unsere persönliche Vorbereitung für den allwöchentlichen Gottesdienst sein? Ein demütiger Mensch stellt sich auch nicht in den Vordergrund. Er trachtet zuerst für andere Und bei einem Christen schaut es nochmal anders aus. Er stellt Gott an die erste Stelle. Wir haben heute Morgen schon den Text erwähnt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und nach auf dieses Trachten folgt alles andere. Nicht das, was wir alles wünschen, in was wir schwimmen wollen, es folgt das, was wir benötigen. Im 11. Vers geht es ums Verleumden. Verleumdet nicht meint hier aufhören, übel nachzureden oder nichts Böses reden. Jakobus geht nun von den Pflichten der Gemeindeglieder ihrem Herrn gegenüber, dem sie zu dienen bekennen, weiter und setzt die Verurteilung bzw. Anprangerung von bestimmten Mängeln fort, die die Gemeinde damals belasten und plagen. Die Praxis, andere Gemeindeglieder zu kritisieren, zeigt eklatanten Egoismus und wird eine gemeinsame Quelle des innergemeindlichen Streites. Wir können die Auswirkungen in Kapitel 3, Vers 2 bis 6 nachlesen. Und im Buch Patriarchen und Propheten, Seite 365, lesen wir auch einen deutlichen Hinweis dazu. Es sollte nicht leichtfertig darüber hinweggegangen werden, wenn jemand schlecht über andere spricht oder sich zum Richter ihrer Beweggründe oder ihres Verhaltens macht. Es muss uns bewusst sein, dass beim Richten immer ein Finger auf den anderen zeigt, aber drei auf mich. Das ist eine ganz klare Sache. Und wie gehen wir dann mit solchen Situationen um, wenn wir davon betroffen sind? Und da ist mir Mose so ein wahnsinniges Vorbild. In der Bucherziehung steht über ihn, wenn man ihn später als Führer des Volkes missverstand, verleumdete, anfeindete, beleidigte und bekämpfte, rechnete er so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Sind wir auch so weit? Deshalb gab er nicht auf. Mose dachte nicht nur hin und wieder an Gott, sondern er hatte ihn stets vor Augen. Weil er sein Leben generell Gott übergeben hatte, verstand er auch das, was ihm im Einzelfall begegnete, als göttliche Fügung. Er vertraute darauf, dass der Herr ihm die Kraft geben würde, allen Versuchungen zu widerstehen. Eins muss ich aber dazu noch zu diesem Thema auch klarstellen. Man muss ja immer so einen Punkt ausgewogen bringen. Dieses Richten, von dem hier gesprochen wird, ist grundsätzlich anders als das Vorgehen, das in Matthäus 18, Vers 15 bis 18 beschrieben ist. Auch wenn wir eine Person nicht richten bzw. verurteilen, sollte das nichts damit zu tun haben, wenn wir für uns persönlich, wirklich nur für uns alleine, ein Bild von jemand anders machen. Da gibt es ein schönes Beispiel im Lukas 6, wenn ihr das so im Zusammenhang durchlest, ab Vers 37. Hier warnt uns ja Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Doch im Anschluss an diese Verse, nämlich ab Vers 44, erzählt Jesus die Begebenheit vom Feigenbaum. Und dort macht Jesus deutlich, dass das, was in uns steckt, uns nach außen kennzeichnet. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das heißt, wir erkennen das Wesen, den Charakter eines Menschen an seinen Früchten. Und dann kann ich für mich entscheiden, nur für mich, ob ich unbedingt eine nähere Gemeinschaft mit dieser Person eingehen muss. Es heißt nicht, dass ich dieser Person nicht freundlich gegenüber auftreten soll. Aber es gibt eine Redewendung, die das deutlich macht. Sage mir, mit wem du gehst, dann sage ich dir, wer du bist. Und hier besteht die Gefahr des ungewollten Abfärbens des anderen auf mich. In Christus ist Sieger ist ein interessanter Absatz dazu. Satans Absicht ist es, uns zu bösen Taten zu verleiten. Der Einfluss eines Menschen auf einen anderen ist gefährlich geworden, weil Satan unseren Verstand beeinflussen und kontrollieren kann und so den Einfluss einer Person auf eine andere in seine Dienste stellt. Doch der Herr Jesus verändert diese Abläufe durch seinen Heiligen Geist. Er nimmt die Sünde und die Schuld der Menschheit auf sich. Er zieht Menschen zu sich, heiligt sie und benutzt sie als seine Werkzeuge, damit sie ihre Kräfte genau zu dem entgegengesetzten Werk nutzen, als Satan es wünscht. Doch diese ermutigenden Aufforderungen und Verheißungen aus Jakobus 4 sind jedem angefochtenen Menschen kostbar. Wenn man in Anfechtung und Versuchung den Blick auf Jesus richtet und sich nahe an Gott hält, indem man von seiner Güte und Gnade spricht, dann kommt uns Jesus ganz nahe. Und die Belästigungen, die uns vorher unerträglich erschienen, verschwinden. Vor uns liegen schwere Zeiten, aber das soll uns keine Sorgen machen. Wer sich ängstigt, was zeigt er? Wir haben es heute Morgen in der Lektionsklasse gehabt. Der zeigt seinen Vertrauensmangel. Denn Christus lädt uns ein, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte das Thema abschließen, wie ich angefangen habe. Wir sollten diese Gedanken bewegen im Zusammenhang mit dem großen Kampf, in dem wir stehen, Tag für Tag. Und wir müssen uns auch einer wichtigen Tatsache bewusst sein. Denkt daran, dass alle Forderungen Gottes auch gleichzeitig Befähigungen sind. Wir stehen nicht alleine. Er schenkt uns die nötige Kraft dazu. Wir haben hier die Bestätigung aus der Feder der Inspiration, dass der Sünde widerstanden und sie überwunden werden kann durch den Heiligen Geist, der als die dritte Person der Gottheit nicht in unbeschränkter Macht, sondern in der Fülle göttlicher Kraft zur Verfügung steht. Und ich rufe euch auf, diese Zusagen ernst zu nehmen. Nur so können wir die wunderbare Erfahrung machen, wie man mit Gott zusammenwirken kann. Dazu wünsche ich uns Gottes Segen und seine Kraft. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns in deinem Wort sagst, dass du alles bereitstellst, jedes Hilfsmittel, alle Kraft, um uns zu helfen, ein siegreiches Leben zu führen. Herr, wir müssen uns nur dazu entscheiden. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du uns hier diese Überwinderkraft schenkst, dass du uns diese Angst nimmst, wie wird denn das irgendjemand anders oder die Welt sehen? Herr, lass uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, das du uns verheißen hast, dass wir einmal die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Herr, ich bitte dich, mach du ernst in unserem Leben. Setze du deine Kraft an unserem Herzen an und hilf du, dass wir tagtäglich unser Leben dir übergeben, dass du uns führen kannst, dass du uns Siege schenken kannst, dass du uns Tag und Tag auch Glaubenserfahrungen schenken kannst, um auch gewappnet zu sein in der Zeit, wo man vielleicht ganz alleine steht und niemanden mehr zur Ermutigung hat, sondern nur noch dich. Herr, bereite du uns auf diese Zeit vor und schenk uns deine Kraft und deinen Geist, dass wir auch jetzt schon in dieser Zeit, in dieser verdorbenen Welt, ein Licht sein dürfen in unserem Reden, Handeln und Tun. Herr, so segne uns an diesem Sabbat. Begleite du uns mit deinem Geist und schenk uns Frohsinn und Fröhlichkeit in dir, miteinander. Und lass uns nicht vergessen, dass du uns in deiner Liebe alles zur Verfügung stellst, dass du sogar dich dafür gegeben hast. Nicht nur einfach so, sondern durch den Tod am Kreuz. Herr, hab Dank für diese wunderbare Gabe und segne uns in deinem reichen Maß. Im Namen Jesu danken wir dir dafür. Amen.